Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir inspirierende Geschichten von Frauen erzählen, die die Welt verändert haben. An meiner Seite, mir gegenüber, natürlich, wie immer, die wundervolle, die zauberhafte, die beste aller Kims überhaupt, Kim Seidler, Ladies and Gentlemen.
Jetzt kriege ich Pipi in den Augen. An meiner Seite, die großartige, großherzige, atemberaubende, gut gelaunte Katrin Jakob.
Oh, wow. Ich weiß nicht, ob ich so gut gelaunt bin. Doch, ich bin gut gelaunt, auf jeden Fall. Ja, ja, es ist spät, aber trotzdem.
Genau. In der heutigen Episode tauchen wir in das Leben und Wirken einer sehr außergewöhnlichen Frau ein, Lema Bovey, eine liberianische Friedensaktivistin und Nobelpreisträgerin.
Nach dem langen, aber auch ziemlich erkenntnisreichen Ritt durch die Frauenrechte in Europa und Deutschland, hört gern da nochmal in unseren Zweiteiler rein, wenden wir uns nun mal wieder dem afrikanischen Kontinent zu. Und in dem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls heißt es gleich zu Beginn, wenn es um Lema geht, in Liberia gelang es einer Frau, einen Krieg zu beenden. Die Frau hieß Lema Bovey und sie zog allein 4 Kinder groß. Ich bin sehr gespannt, Kim, hast du jemals von ihr gehört?
Ich hatte tatsächlich vorher nicht von ihr gehört und ich stutze gerade, als es heißt 4 Kinder. Ich glaube, es sind mehr, aber das werden wir natürlich dann später nochmal korrigieren eventuell.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne auch wirklich an unserem Podcast, dass wir selbst in diesem Podcast so viele tolle Frauen kennenlernen dürfen und auch immer wieder in ihr Leben abtauchen. Mal intensiver, mal ein wenig weniger intensiv, aber auch bei ihr sind wir wieder intensiver eingetaucht. Und auch an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Angela Wojciechowski, die uns bei dieser Episode bei der Recherche unterstützt hat. Und jetzt ein kleiner Call to Action oder Aufruf an alle ZuhörerInnen. Wir haben immer Bedarf, dass wir unterstützt werden in der Recherche. Ihr wisst ja, wir lieben auch inzwischen Quellen- und Faktencheck und freuen uns sehr, wenn wir hier jedes Mal unterstützt werden. Also schreibt uns gern an starkefrauenpodcast@gmail.com. Und wir freuen uns immer über Unterstützung und zahlen auch eine kleine Aufwandsentschädigung dafür.
Wir haben natürlich immer an Fakten- und Quellencheck Freude gehabt, aber das jetzt professionalisiert, würde ich jetzt
genau,
mal sagen.
Genau. Am Anfang haben wir dann doch sehr viel gerne Wikipedia genutzt. Das flog uns dann über Apple-Rezensionen ja auch um die Ohren und mal auch bei Spotify. Deswegen sind wir immer, also machen ja immer eine Auswahl schon an Quellen, aber wirklich,
wir haben uns schon sehr professionalisiert, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Und sind dennoch dankbar für jeden Hinweis, falls uns da doch etwas durchgerutscht sein sollte.
Genau.
So zum Beispiel vielleicht mit den 4 Kindern. Auch von mir, liebe Grüße an dich, liebe Angela. Und genau, bevor wir uns jetzt aber Lema zuwenden, ein paar Worte zu ihrem Heimatland Liberia. Ein Land, über das wir, und da schließe ich jetzt mal sehr viele von euch auch mit ein, zu wenig bis gar nicht wissen.
Ja, total. Also hättest du mir jetzt die Umrisse Afrikas vorgelegt und ich hätte jetzt mit dem Finger auf Liberia zeigen müssen, hätte ich wirklich kläglich versagt.
Ja,
ich
auch.
Das ist echt doof. Ja, also deswegen zu Beginn und auch währenddessen immer mal wieder Erklärungen zum Land. Jetzt starten wir mit einer Mini-Einführung an dieser Stelle, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr Kontext geben. Liberia liegt an Afrikas Westküste, es grenzt an Sierra Leone, Guinea und die Elfenbeinküste und die Hauptstadt von Liberia ist Monrovia.
Das Land hat 5,2 Millionen EinwohnerInnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Jahr das ist. Meine aber, dass es 2019 ist. Also es ist ungefähr so groß, den Einwohnerzahl, der Einwohnerzahl nach zu urteilen wie Dänemark. Amtssprache ist Englisch. Und ganz interessant fand ich, dass Liberia neben Äthiopien der einzige afrikanische Staat ist, der zur Zeit des Imperialismus im 19. Jahrhundert nicht kolonialisiert wurde.
Genau. Was nicht unbedingt zwangsläufig heißt, dass die Menschen dort in Frieden lebten. Insbesondere Ende der 80er bis Anfang der 2000er herrschte in Liberia ein ganz, ganz furchtbarer Bürgerkrieg, der Hunderttausende Opfer forderte. Und wir gehen dann nachher auch nochmal drauf ein. Wenn ihr mehr wissen wollt, hier schon mal so der kleine Verweis. Der Wikipedia-Eintrag ist auch hier ziemlich lang und gibt erstmal einen ganz guten Überblick zu Liberia.
Bei der Suche nach berühmten LiberianerInnen finden sich auch einige Fußballer, das fiel mir auf, unter anderem George Weah. Der wurde 1998 von der FIFA zum besten afrikanischen Fußballspieler des Jahrhunderts gekürt. König George, wie er genannt wurde, spendete Millionen seines Privatvermögens zur Unterstützung des liberianischen Nationalteams in der Hoffnung, durch den Fußball das Land auch wieder zu vereinen. Also auch jemand, dem sein Heimatland sehr am Herzen lag, auch, weil wir kommen gleich wieder zu Lema. Aber ganz interessant bei George Weah ist, dass er am 22. Januar 2018 Präsident des Landes wurde. Aber wie gesagt, heute soll es ja um Lema gehen, die ebenfalls auf der Liste der berühmtesten LiberianerInnen steht. Und warum, das erfahrt ihr jetzt.
Genau. Wir starten wie immer in der Kindheit. Lemas Geschichte beginnt am 1. Februar 1972. Na, Katrin?
Sie ist...
Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Auf jeden Fall. Sie ist Sternzeichen Wassermann, beziehungsweise Frau in diesem Fall.
Okay. Sie ist in ein kleines Dorf in Zentralliberia hineingeboren worden, wo sie als viertes von 5 Kindern, alles Mädchen, geboren wurde. Das erste Mädchen hieß Geneva, das zweite Mala, dritte Josephine, die vierte ist sie und fünfte Vater. Ihre Kindheit war geprägt von Gemeinschaft, Miteinander, vom Teilen von Gütern in jeglicher Hinsicht. Und wenn man ja so viele Geschwister hat, sagst du ja auch immer, ist das nötig. Ja. Es sollte ihr aber das Fundament gegeben haben, dass sie später in ihrem friedlichen Kampf für die Sicherheit von Frauen und die vollständige Beteiligung am Friedensaufbau nutzen würde.
Die Eltern hatten sich hochgearbeitet und taten wirklich alles für ihre Kinder. Und ich zitiere hier jetzt mal aus einem ihrer Bücher, das den Titel trägt Might Be Our Powers. The comfortable life my parents gave my sisters and me was hard earned. A slow crawl upward from almost nothing. Ihre Mutter hatte sich übrigens immer mal einen Jungen gewünscht, deswegen sollte sie Lema auch Lema genannt haben, was bedeuten soll, was stimmt nicht mit mir oder auch, warum kann ich keinen Jungen empfangen? Also,
oha.
Ich ja, finde.
Vielleicht muss man da noch ergänzen, dass das ganz klassisch ist, ne? Dass die Kindernamen immer eine Momentaufnahme darstellen.
Der Vater hingegen hat sie dann wohl eher als sein Luck Child, also Glücksbringerkind, bezeichnet, weil er kurz nach ihrer Geburt vom liberianischen FBI, also Liberia's National Security Agency, angeheuert wurde. Na, immerhin. Also,
krass. Ja. Wegen ihrer vergleichsweise hellen Hautfarbe sei sie Red, also wie die Farbe Rot genannt worden. Sie hatte eigenen Angaben zufolge eine behütete Kindheit, wobei ich glaube, wir würden es vielleicht anders definieren, da kommen wir jetzt aber gleich zu.
Das sind ihre Angaben, ne?
Genau. Oder behütete Kindheit heißt bei uns, glaube ich, was anderes als jetzt ihre Sichtweise auf behütete Kindheit. Zitat, wir spielten endlos mit Freunden in der Weite und Freiheit der Old Road-Gemeinschaft. Ich liebte mein Elternhaus. Zitat Ende. Die Gegend, in der sie und ihre Familie lebte, war zwar alles andere als wohlhabend, so beschreibt sie es in ihrem Buch, was Katrin schon gerade genannt hatte, Mighty Be Our Powers, aber eben auch kein Slum. Niemand war obdachlos oder lebte in Hunger und großer Armut. Die Community wurde getragen vom gemeinschaftlichen Teilen, wie gesagt. Trotz der Herausforderungen, vor denen ihre Familie stand, wie finanzielle Schwierigkeiten und auch die Spannungen zwischen ihren Eltern, behielt Lema offenbar ein fröhliches Wesen und zuversichtliches Gemüt.
Woran das lag, da kommen wir auch gleich noch zu, da hat auch eine Person noch mit zu tun. Lehmer erzählt in besagtem Buch auch, dass die Nachbarn annahmen, die Familie sei die glücklichste Familie in der Community gewesen. Von außen sah das wohl auch so aus. Die Eltern arbeiteten hart, schienen erfolgreich, die Kinder gingen auf gute Schulen und waren in den gleichen Nachmittagsprogrammen wie die Kinder der sogenannten Elite, also im Schwimmkurs, Bibelunterricht und so weiter. Aber, so sagt Lehmer, ich glaube nicht, dass ich meine Eltern jemals glücklich zusammen gesehen habe. Auch schon eine krasse Aussage.
Ne?
Die Familie lebte mit der Großtante Ma zusammen und das war eben auch so eine gute Fee, die den Frauen dabei half, zum Beispiel ihre Kinder zur Welt zu bringen, wenn sie sich kein Krankenhaus leisten konnten, und eben auch eine wichtige Schlüsselperson für Lehmer. Es war quasi so ihre Mentorin, ihr Fels in der Brandung.
Und jetzt komme ich zu dem Punkt, weshalb ich vorher gesagt hatte, so, wir würden es anders definieren. Denn hinter der Fassade sah es ganz anders aus. Lehmers Eltern sollen viel gestritten haben, vor allem weil der Vater die Mutter auch regelmäßig betrogen haben soll. Dennoch blieben die Eltern zusammen und später erzählte sie Lehmer, also die Mutter Lehmer, sie sei nicht gegangen, weil sie niemals vergessen habe, wie sehr sie selbst gelitten hat, nachdem ihre Eltern sich scheiden ließen. Und als Lehmer und ihre Schwestern klein waren, sei ihre Mutter nicht sehr nahbar gewesen. Sie kuschelte nie mit ihren Kindern oder hat auch nie gesagt, ich hab dich lieb oder sowas ähnliches. Und sie, noch ein Zitat von ihr, als wir Teenager waren, war sie immer wütend. Wenn wir unser Zimmer nicht aufräumten oder nicht pünktlich nach Hause kamen, gab es Schläge. Sie benutzte einen Gürtel oder einen Ratternstock und hinterließ Striemen. Lehmer sagt über sie, sie war eine harte Frau. Es ist heute eine Hassliebe. Wir, also sie meint sich und die Schwestern, können sie nicht ausstehen, aber wir können auch nicht auf sie verzichten. Der Vater habe sich den Kindern nur zugewandt, wenn diese erfolgreich waren, sagte zu der Mutter wohl auch oft, deine Kinder.
Lehmer wird von ihren Schwestern und von der Großtante eben umsorgt, die alle Ma nannten, wie gesagt, und hat Lehmer wie eine Mutter aufgezogen, kann man sagen. Ne? Und Lehmer sagt über sie, Ma was the true boss. Ma war gebildet, beliebt und hatte eine gewisse Autorität. Sie war immer für uns da, für Gespräche, und sie war auch immer bereit zum Kuscheln, sagte Lehmer. Und das hat ihr, glaube ich, auch dieses Rüstzeug gegeben. Ich finde es ja schon interessant, dass sie sagt, ich liebte mein Elternhaus, und dann passieren hinter der Fassade solche Sachen. Ne?
Verschlossenen Tier.
Ja. Die Zuwendung dieser Frau und auch die Gemeinschaft mit den Schwestern, das ist auch das, was ihr die Stärke verleiht. Ne? Und in Liberia war es so, das muss man vielleicht noch sagen, es war zwar nicht damals vom Imperialismus betroffen, aber wurde gegründet von amerikanischen Sklaven. Befreiten amerikanischen Sklaven, das sind natürlich. Und so wächst Lehmer unter dem Einfluss verschiedener kultureller Traditionen auf. Sie ist super in der Schule, ist Klassenbeste und will auf jeden Fall mal Medizin studieren. Sie sagt, ich versuchte perfekt zu sein, ich war getrieben, ehrgeizig und wollte gefallen. Vor allem wollte ich meinem Vater gefallen. Und der Vater soll wohl auch öfter zu ihr gesagt haben, ich weiß, dass du eines Tages großartig sein wirst. Und durch ihre guten schulischen Leistungen hat sie viele Freiräume. Die Eltern lassen sie ausgehen und haben auch nichts gegen erste Liebschaften.
Lehmer war in ihren frühen Teenagerjahren schüchtern und unsicher, stand immer im Schatten ihrer älteren Schwester Josephine, von der sie dachte, sie sei hübscher als sie selbst. Sie gewann aber Selbstvertrauen, als sie sich in der Highschool traute, Dinge auszusprechen und daraufhin in den Schülerrat gewählt wurde. Mit 15 hatte sie ihren ersten Freund, der sie aber einmal ohrfeigte, und das war dann auch das Ende der Beziehung. Wie gesagt, träumte sie schon früh davon, Ärztin zu werden. Es gibt dann sogar eine kleine Schlüsselszene, an die Lehmer sich erinnert. Sie war nämlich als Kind oft krank und auch im Krankenhaus, und dort wurde sie immer so gut umsorgt. Und so mitfühlend wie die Ärzte dort, so wollte sie auch einmal werden.
Ihre Schwester Geneva ist die erste, die bemerkt, dass ein Bürgerkrieg ausbrechen wird. Jetzt kommt also der trübe Teil ihrer Jugend, kann man sagen. Da ist sie ja schon der Kindheit entwachsen. Sie warnt ihre Eltern und sagt, sie sollen das Land verlassen, aber die Eltern hören nicht auf sie, also auf Geneva. Ne? Und jetzt sind wir Ende der 80er Jahre, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, 1989 nämlich bricht der Bürgerkrieg aus, als James Taylors Rebellengruppe NPFL verkündete, die Macht zu übernehmen. Die ganze Stadt versank in blutiger Gewalt, also in der Stadt, in der Lema lebte. Da ist sie gerade 17 Jahre alt und ihre unbeschwerte Teenagerzeit geht da abrupt natürlich zu Ende. Nicht nur ihre, sondern auch die vieler Menschen. Aller Menschen, genau. Sie hatte gerade die Oberschule abgeschlossen und wollte eben Medizin studieren, als der Bürgerkrieg ausbrach und ihre Familie floh aus der liberianischen Hauptstadt Monrovia, also sie lebte in der Hauptstadt, und kam schließlich in einem Flüchtlingslager in Ghana unter, also musste das Land auch verlassen. Und 1991, also 2 Jahre später, kehrte sie nach Liberia zurück. Und wer zugehört hat, da lief der Bürgerkrieg natürlich noch. Der ging nämlich bis in die 2000er. Und da sind die Folgen des Bürgerkriegs. Die Stadt wird lahmgelegt, Schulen geschlossen, es gibt keinen Strom mehr, das Essen wird knapp und in der Nacht hörte man immer öfter Schüsse in der nahen Umgebung. Das ist jetzt sinngemäß auch aus ihrem Buch zitiert.
Ja, ich springe nochmal ins Jahr 1989 zurück für den geschichtlichen Hintergrund. Ne, angesichts einer sich verschlechternden Wirtschafts- und Versorgungslage unter dem Regime von Präsident Samuel Doe, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, eskalierte der Konflikt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Der Bürgerkrieg dauerte, und das hat Katrin gerade auch gesagt, 14 Jahre bis 2003. Nach einer Übergangsphase kam es im Oktober dann 2005 zu allgemeinen Parlamentswahlen und zur Präsidentschaftswahl. Und da kommt eine ganz entscheidende Figur, eine Person nämlich auch in Lemas Leben, die Kandidatin Ellen Johnson Sirleaf, bekannte Finanzministerin, setzte sich durch und wurde im Januar 2006 für eine 6-jährige Amtszeit vereidigt. Und der Ex-Staatschef, der dann gewaltmäßig übernahm, der Charles Taylor, wurde dann auch 2006 auf Basis eines internationalen Haftbefehls in Nigeria verhaftet und im Juni 2006 an das UN-Sondergericht für Liberia in Den Haag überstellt.
Aber Moment, also du musst noch ein bisschen was zu Ellen sagen. Ne? Du hast jetzt gerade so als Schlüsselfigur angeteasert. Also ja,
das geht
da
so, muss nicht.
Noch mal, so nicht.
Das geht so nicht, genau. Genau, Geduld. Da wäre ich ja auch noch zu gekommen, aber du hast total recht. Also Ellen verdient definitiv ein paar mehr Worte als die jetzt nur kurz angeskizzierten. Sie war nämlich nicht nur ein Vorbild für Lema, vergleichbar eigentlich etwa wie unsere Angela Merkel für Angie. Wollte ich eigentlich sagen, für viele Mädchen hierzulande. Ellen war auch das erste demokratisch gewählte weibliche Staatsoberhaupt Afrikas. Liberia sowieso, ich wiederhole, erstes demokratisch gewähltes weibliches Staatsoberhaupt Afrikas. Wir sprechen vom Jahr 2006.
Wahnsinn.
Vor und auch nach ihrer Vereidigung sah sich Ellen allerdings, es wundert uns nicht, mit tief verwurzelter Frauenfeindlichkeit konfrontiert. Ihr drohte sehr lange Exil und auch Gefängnis. By the way, 2007 besuchte unsere ehemalige Bundeskanzlerin Ellen nämlich persönlich. Angie signalisierte so auch ihre Unterstützung und versuchte gleichzeitig, jetzt mache ich einen kleinen Exkurs, den Fernsehzuschauern hier in Deutschland zu vermitteln, dass Staatsaufbau mit westlichen Steuermitteln nicht überall so desaströs ablaufen wie im Irak oder auch in Afghanistan. Genau, also das nochmal so als Exkurs.
Ja, Ellen war und ist eine unermüdliche Verfechterin des Friedens, der Demokratie und der Stärkung der Frauen, seit sie 1979 als Finanzministerin Liberias erstmals ein öffentliches Amt übernahm. Sie hatte also schon ziemlich viel politische Erfahrung gesammelt, bevor sie dann sozusagen Chefin des Landes wurde. Und als Präsidentin lenkte sie Liberia geschickt durch die turbulente Zeit nach dem Bürgerkrieg. Übrigens kriege ich gerade auch so ein bisschen Gozi Okonjo-Iweala-Vibes, ne? Wir erinnern uns.
Ja.
gehört gerne da auch nochmal in die Folge rein. Und auch Ellen konnte die Massen begeistern und für sich gewinnen. So. Sie mobilisierte mehr als 16 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen, hob Handelssanktionen auf und schaffte trotz des Ebola-Ausbruchs im Jahr 2014, der mehr als 5000 Menschenleben forderte, einen Wachstumskurs.
Wahnsinn.
Zu Beginn ihrer ersten Amtszeit führte sie die kostenlose und obligatorische Bildung für Kinder im Grundschulalter ein und folgte damit ihrer Überzeugung, dass eine starke Demokratie eine gebildete Bevölkerung voraussetzt. Auch das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Außerdem ernannte sie Frauen für mehrere hochrangige Kabinettsposten, darunter die Ministerien für Finanzen, Recht, Handel und Entwicklung, und setzte damit ein Zeichen für die nächste Generation weiblicher Führungskräfte in Liberia. Und jetzt noch ein bisschen wirtschaftlicher Hintergrund, obwohl ich gerade auch schon von Zahlen gesprochen hatte. Die Wirtschaft Liberias ist durch große Gegensätze gekennzeichnet. Das Land zählte nach dem Zweiten Weltkrieg zu den fortschrittlichsten Ländern Afrikas und hatte unter der Herrschaft von William Tubman nach Japan das höchste Wirtschaftswachstum der Welt. Allerdings durch den liberianischen Bürgerkrieg, oder es gab, glaube ich, nicht nur einen, wurden allerdings viele Errungenschaften zerstört. Während des Bürgerkriegs sank das Pro-Kopf-Einkommen auf unter 125 Euro pro Kopf-Einkommen.
So bitter.
Was ich mich gerade frage, heißt es eigentlich liberisch oder liberianisch? Jetzt habe ich gerade ein paar Mal liberisch gesagt. Aber
das kann man beides sagen.
Okay.
Aber die Ellen wird auch später noch ein wichtiger Part.
Eine Rolle spielen, ne?
Eine richtig wichtige Rolle spielen in dem Leben von Lema. Deswegen sind wir auch sehr darauf eingegangen. Aber auch, wir möchten, dass ihr den geschichtlichen und wirtschaftlichen Aspekt dieses Landes, genauso wie Katrin und ich jetzt das erste Mal tatsächlich uns damit auseinandersetzen, auch begreift, ne? Nochmal zurück. Diese 125 Euro müssen wir ins Verhältnis setzen, damit ihr versteht, was das für eine Armut ist. Liberia ist heute nicht mehr unter den Top 10 der ärmsten Länder, wie zu Lemas Jugend, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, aber auch heute nicht so weit davon entfernt. Aktuell hat das Land ein Pro-Kopf-BIP von ca. 1200 US-Dollar. Im Vergleich dazu, das direkte Nachbarland, Sierra Leone, wir haben es eingangs gesagt, hat ein BIP von nur 414,96 US-Dollar, was nur noch von dem afrikanischen Land Burundi mit 245 ein bisschen mehr Dollar unterboten wird. Und ja, das bedeutet katastrophale Armut. Auf der anderen Seite befindet sich ja die Elfenbeinküste mit einem durchschnittlichen BIP von 4.127 US-Dollar. Und die zählt aktuell zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, also direkt das Nachbarland von Liberia. Falls manche von euch jetzt anfangen zu googeln, also wie sehr sieht das eigentlich mit Deutschland aus? Unser BIP liegt bei 52.981,01 US-Dollar für das Jahr 2023. Und mit diesem Pro-Kopf-BIP gehören wir nicht zu den Top 10 der reichsten Länder weltweit, aber dennoch im Vergleich zu den Superreichen.
Ja, auf jeden Fall. Nach einer Studie der Washingtoner Organisation Fund for Peace und des US-Politmagazins Foreign Policy hat Liberia in den Jahren seit dem Ende des Bürgerkriegs die deutlichste Verbesserung im Fragile State Index vollbracht. Dieser bewertet die politische, soziale und wirtschaftliche Lage des jeweiligen Staates. Zum Vergleich, der Weltdurchschnitt im Jahr 2023 auf der Grundlage von 177 Ländern beträgt 65,53 Indexpunkte und Liberias letzter Index lag bei 88,9 Punkten. Das hat sich leicht verbessert, aber immer noch schlechter als der Durchschnitt. Das heißt, more fragile. Ne? Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es wird besser, aber es ist immer noch nicht gut. Können wir so zusammenfassen.
Die internationalen Sanktionen gegen den liberianischen Staat zum Handel mit Diamant und Holz, den konnte ja Ellen als neue amtierende Präsidentin sogar schon 2007 aufheben, sodass die Ausfuhren dieser Waren positiv zum Wirtschaftswachstum beitrugen. Und Ellen als Präsidentin hat mit Amtsantritt erste Schritte zur Bekämpfung der Korruption, Anreize für private Investitionen und eine Werbeinitiative zur Unterstützung von internationalen Gebern unternommen. Die aktuelle Wirtschaft Liberias ist übrigens stark von Erlösen aus Rohstoffen, also Kautschuk, Gummi, ne? Und den Erlösen aus dem Schiffsregister beeinflusst. Denn Schiffe können einfach und günstig in Liberia registriert werden, mit niedrigen Steuern und Abgaben.
Aha.
Machen sogar 60% der Einnahmen aus.
Wow.
Die Landwirtschaft erwirtschaftet in Liberia 34%. Hier arbeiten 70% der Bevölkerung und die Landwirtschaft dient dazu, sich selbst zu versorgen.
Und sorry, Leute, ich weiß, wir sind ja immer noch bei Lema, ne? Aber dieser Diskurs war wichtig, damit wir, damit ihr so ein bisschen versteht, so diesen ganzen Kontext drumherum. Ne? Ellen spielt eine Rolle, natürlich die Wirtschaft des Landes, die kriegerischen Auseinandersetzungen. Und jetzt kommen wir zurück zu Lemas Jugend. Also es war eine sehr große Schleife. Wir sind jetzt in dem Jahr, in dem Lema und ihre Familie zurückkommen aus dem Flüchtlingscamp in Ghana. Das war 1991, also 2 Jahre nach dem Ausbruch des Krieges. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es Leyma da ging und auch ihrer Familie. Sie war natürlich sehr, sehr ängstlich, insbesondere nachts, aber sie wurde auch immer wütender. Diese Kraft kam dann heraus, ne? Die Angst wurde abgelöst von der Wut und man kann sagen, ja, einer guten Wut, wie sich dann auch später zeigen sollte. Und ein Mann, er soll Daniel geheißen haben, machte ihr und ihrer Familie viele Geschenke zu der Zeit und warb um Leyma. Nach einiger Zeit verliebte sich auch in sie, aber er soll...
Nee, andersrum, verliebt sich Leyma in
ihn
sogar.
Ach so, ui. Beide, also ne, beide verlieben sich ineinander. Ja. Huch, genau. Aber dieser Daniel soll sehr eifersüchtig gewesen sein. Ihr erinnert euch, sie hatte ja schon einen Freund mit 15, der hat sie einmal geohrfeit, da war die Sache vorbei.
Mhm.
Und auch Daniel wird handgreiflich. Und Leyma beschließt, auch ihn dann zu verlassen. Aber 1993 kommt ihr erster Sohn Joshua auf die Welt. Also offensichtlich von Daniel, also der gemeinsame Sohn. Der besänftigt Daniel aber nicht. Und Leyma fühlt sich in zunehmendem Maße gefangen in dieser Beziehung und empfindet sich aber auch als Versagerin, dass sie sich nicht von ihm lösen konnte. Und auf dem Höhepunkt einer Depression zu diesem Zeitpunkt und dem Höhepunkt des Krieges wird sie wieder schwanger mit ihrem zweiten Kind, der Tochter Amber, die im April 94 auf die Welt kommt.
Im Sommer 1994 erfährt Leyma, dass es ein Programm gibt von der UNICEF, welche SozialarbeiterInnen ausbildet. Und das war für Leyma die einzige Chance, aus dem Haus zu kommen. Und sie kämpfte dafür und wurde auch angenommen. Nach der Geburt ihrer ersten beiden Kinder ließ sie sich somit dann im Rahmen des UNICEF-Programms zur Traumaberaterin ausbilden. Und ja, so arbeitete sie dann mit ehemaligen Kindersoldaten, mit vergewaltigten Frauen und mit Kindern, deren Eltern vor ihren Augen ermordet wurden. In einer Unterrichtsstunde erzählt der Lehrer über den Teufelskreis von häuslicher Gewalt. Und Leyma, sie erkennt sich darin wieder. This is me, denkt sie. They are talking about my life. Sie erkennt sich wieder, aber beginnt auch in kleinen Schritten, sich dann wieder ins Leben zurückzukämpfen. Sie arbeitet erstmal als Streetworkerin, um den traumatisierten Frauen, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Ihr drittes Kind Arthur wird im Juni 1996 geboren. Sie lernt auch, wie man mit Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen umgeht. Und sie begreift, dass sie nützlich sein kann. Ähnlich wie die Ma eigentlich, ne?
Hey.
Sie arbeitet immer mehr. Währenddessen sollen ihre Kinder bei der Schwester gewesen sein. Und schließlich trennt sie sich auch von Daniel und geht fort. Im Sommer 2001 schließt Leyma ihr Studium ab. Zu dem Zeitpunkt hat sie 4 Kinder.
Sie begreift, dass vor allem Frauen Opfer des Bürgerkriegs sind. Jede zweite Frau wurde vergewaltigt. Ihre Söhne wurden als Kindersoldaten eingezogen. Und bei einer Konferenz in Ghana trifft sie Thelma Ekior, eine für Leyma schicksalshafte Begegnung und auch eine prägende Frau. So. Denn zusammen gründen die beiden das Women in Peacebuilding Network, welches Frauen in den Mittelpunkt der Friedensverhandlung stellt. Leyma durchläuft dann eine weitere Aus- und Fortbildung. Unter anderem hat sie einen Master's Degree in Konflikttransformation der Eastern Mennonite University Harrisonburg und Zertifikate von UN-Schulungseinrichtungen zur Konfliktprävention und Friedensbildung, zur Betreuung und Behandlung von Traumaopfern und zur gewaltfreien Friedenserziehung.
Im Jahr 2002 gründete Leyma in der Hauptstadt von Liberia in Monrovia die Women of Liberia Mass Action for Peace, eine Bewegung von muslimischen und christlichen Frauen, die sich anfangs auf dem Fischmarkt von Monrovia trafen, diese gewaltfreie Form des Protestes aber zunehmend auch ausweiteten. Gehüllt in weiße Kleider als Erkennungsmerkmal avancierten die Frauen bald zu einer öffentlichkeitswirksamen Friedenskraft. Leyma schreibt in ihrem Buch »An army of women in white standing up when no one else would. Unafraid because the worst things imaginable had already happened to us.« Die Massenaktionen wurden größtenteils von den Kirchen finanziert, aber oft hielten einfache Männer und Frauen, sogar Soldaten und Regierungsangestellte, auf dem Feld an und boten uns Essen oder Geld an. Danke, Mütter, sagten sie. Unsere Zukunft hängt von euch ab.
Irgendwann während ihrer Arbeit im Women in Peacebuilding Network hat sie einen Traum, an dessen Ende eine Aufforderung steht. Gather the women to pray for peace. Dieser Traum mündete in einer Initiative, die sich Christian Women's Peace Initiative nennt. Im April 2002 treffen sich etwa 20 Frauen, um jeden Dienstag zu beten und zu fasten. Sie hängen Flyer auf denen steht: Wir sind es leid. Wir sind es leid, dass unsere Kinder getötet werden. Wir sind es leid, vergewaltigt zu werden. Frauen, wacht auf. Ihr habt eine Stimme im Friedensprozess. 2003 demonstrieren schließlich mehrere tausend Frauen gegen das Taylor-Regime und gegen die Kriegsgräuel. Ab dem 4. Juni 2003 finden die Friedensgespräche zwischen dem damaligen Präsidenten Taylor und den Rebellen statt. Und die Gespräche werden von General Abdussalami Abu Bakr geleitet, dem ehemaligen Präsidenten von Nigeria. Und sie dauerten circa 2 Wochen.
Während dieser Gespräche fing Taylors Armeen an, zahlreiche Dörfer in Liberia zu zerstören und deren Bewohnerinnen zu vergewaltigen und zu töten. Die Gespräche standen kurz vor dem Ende, ohne eine Einigung getroffen zu haben, und dann wagte Lema einen riskanten Schachzug. Sie drohte, sich vor allen Anwesenden auszuziehen. Zitat: Ich hatte keinen Plan, als ich anfing, mich auszuziehen. Okay, wenn ihr glaubt, dass ihr mich mit einer Verhaftung demütigen könnt, dann seht zu, wie ich mich mehr demütige, als ihr es euch hättet träumen lassen. In Afrika ist es ein schrecklicher Fluch, eine verheiratete oder ältere Frau zu sehen, die sich absichtlich entblößt. Für diese Gruppe von Männern ist es fast wie ein Todesurteil, eine nackte Frau zu sehen. Aber es zeigte Wirkung. Die Friedensgespräche wurden verlängert und 3 Tage später unterzeichneten beide Seiten das Accra Comprehensive Peace Agreement.
Accra ist die Hauptstadt von Ghana. Mhm. Und was für ein Schachzug. Also das muss man sich wirklich mal... Und vor allem, wie mutig zu sagen, so, ihr könnt mich mal, das ist das Letzte, was ich habe hier. Ja. Und für Aufsehen erregte auch ihr Aufruf an die liberianischen Frauen, ihre Männer durch einen Sexstreik zum Umdenken zu zwingen. Wir haben im Radio verkündet, dass wir, weil die Männer in die Kämpfe verwickelt waren und die Frauen nicht, die Frauen ermutigen, den Sex zu verweigern, um ihre Partner davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden. Zitat Ende. Der Streik dauerte mit Unterbrechung einige Monate. Er hatte wenig oder gar keine praktischen Auswirkungen, aber er war äußerst wertvoll, um die Aufmerksamkeit der Medien auf uns zu lenken. Zitat Ende. International bekannt wurde Lema Bovi als Friedensgespräche zwischen den Führern der verschiedenen Kriegsparteien Liberias in Ghanas Hauptstadt Accra stattfinden. Zusammen mit 200 Frauen belagerte sie das Konferenzzentrum, hinderte die Unterhändler am Verlassen des Gebäudes und erzwang so den Fortgang der Verhandlungen. Der von ihr organisierten Bewegung wird daher ein maßgeblicher Einfluss auf die Aufnahme von Friedensverhandlungen zwischen Regime und Rebellengruppen für die Beendigung des Bürgerkrieges, die Exilierung Taylors und den Übergang zu einer neuen demokratisch gewählten Zivilregierung zugeschrieben. Bam! Go, Sisters! Wirklich! Krass!
Und für ihren gewaltfreien Kampf für die Sicherheit von Frauen und das Recht von Frauen auf vollständige Beteiligung am Friedensaufbau, so wurde zumindest die offizielle Begründung bekannt gegeben, wurde sie 2011 zusammen mit Liberias Präsidentin Ellen, deswegen haben wir sie auch so,
schließt sich der Kreis,
vorgestellt, und auch der jemenitischen Friedensaktivistin Tawakkul Karman mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Yes. Tawakkul haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, ihr habt schon verstanden, was das für taffe Frauen sind.
Absolut.
Und sie ist Mutter inzwischen von 6 Kindern und lebt in Ghana. Da hat die Good Night Stories for Rebel Girls ein bis zwei Kinder mal unterschlagen.
Ja, krass. Also, nochmal zusammengefasst. Wofür ist Lema bekannt, beziehungsweise offensichtlich noch nicht bekannt genug? Warum haben wir noch nicht von ihr gehört? Natürlich für ihre friedliche Frauenbewegung, Women of Liberia, Mass Action for Peace, für den Erhalt des Friedensnobelpreises im Jahr 2011. Und am 18. Mai 2009, das war 2 Jahre davor, erhielt sie den John F. Kennedy Profile in Courage Award, stellvertretend für die liberianische Frauenfriedensbewegung. Außerdem gründete sie die Bovi Peace Foundation, deren Ziel es ist, sicherzustellen, dass die jüngeren Generationen in Liberia friedlich sind, sich versöhnen und ihre Fähigkeiten stärken. Die Stiftung bietet Frauen und Jugendlichen Bildungs- und Führungsmöglichkeiten. Lehmer war im Übrigen auch 2004 bis 2005 als Mitglied in der Kommission für Wahrheit und Versöhnung in Liberia tätig. Und auch noch ein Fun-Fact nebenbei, sie ist die Hauptfigur des Dokumentarfilms Pray the Devil Back to Hell, der 2008 beim Tribeca Filmfestival vorgestellt wurde. Das sei an dieser Stelle der Ordnung halber noch erwähnt.
Jetzt das Wrap-up, was lernen wir von ihr? Das würde ich ganz gerne mit einem Zitat beginnen. Von ihr, und zwar, wenn man immer auf Zehenspitzen geht, kann man nie bleibende Fußspuren hinterlassen. Zitat Ende. Mutig sein, friedlich gegen Unrecht protestieren, sich wehren. Ja, also auch wieder ein Zitat, was wir in Liberia erreicht haben, ist überall möglich. Und the price of sitting was higher than the price of getting involved. Aber eigentlich finde ich dieses Zitat von ihr am allerschönsten. Es ist schön, ich wollte eigentlich ein Wrap-up machen, aber verheddere mich hier in den Zitaten, die wir von ihr gefunden haben. Das gab es aus auch wieder in Goodnight Stories. Wir müssen uns auch weiterhin als Schwestern zusammenschließen, um unsere Träume in Triumphe zu verwandeln.
Es ist aber auch so schön. Es gibt so viele tolle Zitate von ihr. Ich bin mir sicher, wir finden auch noch eins. Wir könnten damit jetzt schließen, aber ich weiß, du hast da bestimmt noch eins irgendwo.
Ja, weil das eher dem Wrap-up entspricht, auf das ich hinaus wollte. Aber ich habe noch ein weiteres Zitat. Und zwar, nach Ausbruch des Bürgerkriegs fand meine Familie in der Flüchtlingssiedlung Buduburam in Ghana Zuflucht. Ich hatte bereits die Oberschule abgeschlossen, aber meine Nichten und Neffen besuchten die Grundschule im Flüchtlingslager. Ich weiß genau, wie das ist. Beengt zu wohnen, keine Hoffnung zu haben, verhaftet zu werden. Es ist an der Zeit, Frieden und Gerechtigkeit in einer neuen Weltordnung zu verlangen.
Das ist ein Satz, der ist leider immer noch wahr, auch Jahre später. Ne? Ich glaube, den können wir uns alle irgendwo immer wieder hinschreiben, in Zeiten wie diesen, auch aktueller denn je, auf jeden Fall. Gänsehaut, und ich verstehe, was du meinst, wenn du das nochmal so als Wrap-up-Zitat nimmst. Auch ohnehin, diese Frau hat wundervolle Zitate und
Schöne Einstellung, ne? Ja, wer mehr über sie erfahren möchte, dem empfehlen wir wirklich ihre Autobiografie, die wir jetzt auch schon ein paar Mal zitiert haben. Hier nochmal, Mighty Be Our Powers, How Sisterhood, Prayer and Sex Changed a Nation at War.
Ach, guck mal, wir haben gar nicht diesen Zusatz hinten noch mit rangegeben, den haben wir... Wir haben gewartet bis jetzt, weil das natürlich sehr viel von dem auch bestätigt, was wir gerade versucht haben, als Puzzle für euch zusammenzusetzen. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall definitiv lesen. Ich finde ihre Geschichte total toll und sie hat mich sehr berührt. Und ich hoffe oder kann nur hoffen, euch auch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr wisst doch Bescheid. Und natürlich teilt unsere weiblichen Vorbilder, die wir hier vorstellen, mit Familie, Freunden, Nachbarn, Onkel, Tanten. Ihr findet sicherlich jemanden, den diese Frauen auch ein inspirierendes Vorbild sein können. Und jetzt aber macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.